Blauhelmsoldaten von den Vereinten Nationen sollen Stabilität und Frieden in ein Land bringen. Aber manchmal bringen sie auch etwas ganz anderes mit. Und das ist ihre Vergangenheit. Diese FKM-Folge beginnt mit einem getöteten Familienvater und führt uns weit hinein ins Innere einer bengalischen Soldatentruppe, die mal als Antiterroreinheit gegründet wurde, aber mittlerweile selbst für Terror sorgt. Und trotzdem werden diese Soldaten offenbar als UN-Blauhelme eingesetzt. Wie kann das sein? Davon erzählt uns Naomi Konrad, investigative Journalistin von der Deutschen Welle, die gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom schwedischen Investigativmedium Netra News und der Süddeutschen Zeitung vor Ort in Bangladesch recherchiert hat. Hallo Naomi.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 26. Juni. Und an dieser Stelle eine Vorwarnung. Ihr hört gleich die Aufzeichnung eines Telefonanrufs, an dessen Ende ein Mensch erschossen wird. Wenn ihr das nicht hören wollt oder könnt, dann springt doch auf Minute 3.
Es ist spät abends in Südbangladesch an der Grenze zu Myanmar. Es ist Ramadan, das heißt, die meisten Leute sitzen zu Hause, haben gerade Fastenbrechen gemacht in der Familie. Aber eine Familie versucht gerade verzweifelt, ihren Mann respektive ihren Vater anzurufen. Der ist nämlich seit ein paar Stunden verschwunden. Wir hören das alles aus der Perspektive von der Frau von diesem Mann, die anfängt quasi mit einem Gebet, die sagt, bitte, bitte geh ran, bitte geh dran. Dann wird dieser Anruf angenommen.
Hallo? Hallo?
Wir hören Stimmen auf der anderen Seite, die zum Teil ein bisschen schwierig sind zu erkennen. Was folgt, ist wirklich sehr grausam. Wir hören nämlich die Ermordung von einem Mann. Es wird geschossen, der Mann stöhnt auf. Wir hören, wie eine Frauenstimme sagt, mein Mann hat nichts falsch gemacht, er ist unschuldig. Wir hören, wie zwei jüngere Frauen, nämlich die Töchter von dem Mann, schreien. Wirklich wahnsinnig schwierig, das sich anzuhören, weil man weiß, da stirbt jemand. Die Familie kann gar nichts machen, um ihn zu retten. Der Mann ist Ekramul Haq, ein Lokalpolitiker im Süden von Bangladesch. Wir haben mit seiner Frau Aisha Begum geredet. Die hat ihn als einen Mann beschrieben, der immer für alle da war, der sehr engagiert war in der Moschee. Der hat laut seiner Frau dann immer alles fallen lassen, wenn seine Töchter ihn brauchten. Er hat zwei Töchter.
Woher kommt diese Aufnahme? Warum wurde dieser Anruf aufgezeichnet?
Die Frau hat den Anruf aufgezeichnet. Sie sagt, sie weiß nicht genau, wie das technisch ging, aber ihr Mann hat das wohl bei ihr auf dem Handy eingerichtet. Das Handy ist verschwunden, das heißt, wir können das technisch nicht ganz überprüfen. Wie der Anruf auf der anderen Seite angenommen wurde, das wissen wir auch nicht ganz genau. Es kann sein, dass das Handy in der Hosentasche von dem Ekramul Haq ist, aber diese Aufnahme wurde von der Frau ein paar Tage nach dem schrecklichen Mord an ihrem Mann bei einer Pressekonferenz in Bangladesch veröffentlicht. Wir haben uns dann diese Aufnahme nochmal genauer angeguckt, versucht sie zu verifizieren. Sie war quasi der Ausgangspunkt unserer Recherche. Also die Familie ist überzeugt, dass da eine bengalische Eliteeinheit, das Rapid Action Battalion RAB, hintersteht. Und das wollten wir beweisen. Da haben wir uns dann drauf gestürzt, um zu gucken, was da dran ist, ob wir das erhärten können, ob wir das beweisen können. Bangladesch ist eins dieser Länder, das wir vielleicht hier in Deutschland nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Es ist ein sehr armes Land mit einer sehr dichten Bevölkerung. Und an der Regierung ist Sheikh Hasina, eine Frau, die Partei, die Awami League führt, die wirklich mit sehr eiserner Hand regiert und die jetzt Anfang des Jahres die Wahl wiedergewonnen hat.
Ich muss bei Bangladesch auch besonders an religiöse Konflikte denken. In den vergangenen Jahren gab es dort extrem brutale, islamistisch motivierte Morde an säkularen bzw. offen atheistischen Personen.
Aktuell spielen die eigentlich nicht mehr so eine große Rolle und das hat auch mit dieser Sondereinheit zu tun, die wir uns da angeguckt haben, weil diese Einheit dafür gegründet wurde, Anfang der 2000er Jahre nach 9/11 mit großer Hilfe von den Amerikanern, den Briten und anderen europäischen Mächten, um islamistischen Terror zu eliminieren. Und das war so die Zeit von Guantanamo, als auch die Amerikaner Menschen, die sie als Terroristen verdächtigt haben, muss man da ja ganz vorsichtig sagen, in Geheimgefängnisse entführt haben. Also es war die Zeit, wo keiner so ganz genau drauf geguckt hat oder wenige drauf geguckt haben, was mit Menschen, die als islamistische Terroristen eingestuft wurden, passiert ist. Und diese Sondereinheit ist dafür gegründet worden und war besonders gut da drin, Islamisten aus dem Verkehr zu ziehen. Also das ist eine Einheit, die jetzt ungefähr 13.000 Soldaten, ein paar Soldatinnen auch und Polizisten und Polizistinnen beinhaltet. Und das ist eine Elite-Einheit, muss man sagen. Also Soldaten und Polizisten werden für ein paar Jahre dahin geschickt. Die Einheit ist auch besonders gut ausgestattet, wie es ja oft so ist bei diesen Elite-Einheiten. Also die haben so State of the Art, was Überwachungstechnologie und andere Ausrüstung angeht. Und die wurden sehr lange bis 2018 auch massiv von den USA unterstützt, finanziell und auch mit Material.
Und das Rapid Action Battalion, kurz RAB, was hat das zu tun mit dem mutmaßlichen Mord an Ekram ul Haq?
Also wir wissen anhand von Quellen, und da kann ich jetzt nicht zu viel drüber sagen, weil ich natürlich niemanden gefährden will, aber wir sind uns schon sehr sicher, dass die mutmaßlichen Täter alle von RAB, also dem Rapid Action Battalion, waren.
Okay, also das heißt, diese Informationen habt ihr von einer Quelle, aber du möchtest jetzt nicht mehr zu dieser Quelle sagen, um sie zu schützen.
Genau.
Ekram ul Haq wurde also nach euren Informationen von diesem Einsatzkommando RAB ermordet. Warum? Was ist das Motiv?
Das Motiv ist immer noch so ein bisschen unklar, weil es ganz verschiedene Versionen gibt. Wir haben einen Polizeibericht bekommen, in dem das offizielle Narrativ dargestellt wird, nämlich, dass es einen Schusswechsel gegeben haben soll, dass RAB-Beamte angegriffen wurden von Drogendealern, dass praktischerweise alle Drogendealer entkommen konnten und nie gefunden wurden, aber dass eben Ekram ul Haq, der nach diesem Polizeibericht ein Drogendealer war, dabei umgekommen ist. Das ist was, was seine Frau, die wir getroffen haben, ganz vehement von sich weist. Sie hat gesagt, nein, der hatte mit gar nichts zu tun. Er hatte viel Kontakt mit Leuten, mit RAB. Er hat auch die Polizisten in der Polizeistation immer getroffen. Also er hatte mit dem allen nichts zu tun. Wir sind jetzt seit 2,5 Jahren an dieser Geschichte dran und so ganz genau wissen wir das nicht, aber was man vielleicht wissen sollte, ist, dass diese Region in Südbangladesch, die ja an Myanmar angrenzt, ein Gebiet ist, wo Drogen geschmuggelt werden. Die kommen aus Myanmar, wo auch nicht so die Kontrolle der Grenze ist und werden dann durch Bangladesch weiter transportiert. Und 2018, wo dieser Mord passiert ist, da hat die Regierung in Bangladesch mit Hilfe von RAB tatsächlich versucht, möglichst viele Drogendealer aus dem Verkehr zu ziehen. Es gibt noch eine andere Theorie, die Familie hat. Auch die können wir ja nicht wirklich beweisen, dass es um ein Stück Land ging, was Ekram ul Haqs Familie gehört hat, das wohl vielleicht RAB haben wollte. Aber wie gesagt, das werden wir vielleicht auch nie wirklich rausfinden können.
Die Regierung von Bangladesch hat auch alle Vorwürfe zu RAB bestritten. Warum ist es in diesem Fall so schwer zu recherchieren?
Also das Problem bei dem Vorgehen von RAB ist, dass es natürlich keine offiziellen Dokumente gibt. Da gibt es jetzt keinen E-Mail-Verkehr, wo man mit einer Informationsfreiheitsanfrage fragen kann, sondern Anweisungen werden verbal weitergegeben oder per WhatsApp verschickt. Aber wie wir weiter recherchieren konnten, war, dass wir zwei Whistleblower gefunden haben, die beide sehr weit oben in Raps Hierarchie waren, mit denen wir mehrfach reden konnten, deren Identität wir verifizieren konnten und die uns sehr klar das Vorgehen von Rap erzählt haben.
I did take part in extrajudicial killing, torture, investigations.
Also der eine hat uns gesagt, dass er eben in Morden, in extrajudicial killings involviert war. Und auch der andere hat gesagt, dass er eben Feuergefechte mit Kriminellen, Morden und Bribes, also auch illegalen Geldübergaben gesehen hat. Die sind natürlich total gefährdet, wenn irgendjemand ihre Identität rausfindet in Bangladesch. Weswegen wir die anonymisieren mussten. Wir können jetzt auch nicht zu viel über sie erzählen und wir konnten nicht mal ihre Stimme benutzen. Das heißt, wir haben Kollegen gefragt, dass sie die für uns nachsprechen, weil die Gefahr sonst einfach viel zu groß wäre, dass irgendjemand sie wiedererkennen könnte. Die haben sehr klar beide eigentlich das bestätigt, was wir auch sonst so schon recherchiert hatten. Und das war natürlich Gold wert, wirklich Insider aus dieser Einheit zu haben, die uns so en Detail wirklich genau erzählt haben, wie solche Operationen ablaufen, wie Menschen zum Teil über Tage oder auch über Wochen verfolgt werden. Und das typische Vorgehen von Rap, dass sie eben Leute einsammeln, umbringen und dann es so aussehen lassen, als ob es einen Schusswechsel gegeben hätte, weil was die da machen, ist natürlich auch nach der bengalischen Verfassung nicht legal. Also man darf auch in Bangladesch nicht einfach Leute ermorden. Auch da steht den Menschen ein Gerichtsprozess zu.
Das klingt jetzt überhaupt nicht mehr nach dem, wozu diese Einheit gegründet wurde, nämlich Terrorismus bekämpfen und für Sicherheit sorgen. Das klingt wie ein Killerkommando.
In Bangladesch haben alle Menschen Angst vor Rap. Also das ist auch so, wenn man sich mit Leuten trifft, nicht den Whistleblowern, sondern mit anderen Leuten, Anwälten oder Menschenrechtsaktivisten, die haben alle wahnsinnige Angst. Die lassen zum Teil ihr Handy zu Hause, bevor sie Journalisten treffen. Wir sind oft spät nachts zu Leuten gefahren oder haben Autos zwischendurch gewechselt. Also die Leute haben Angst und die Leute haben auch deshalb Angst. Und das ist so der zweite große Teil unserer Recherche, weil Rap nicht ohne das Zutun der Regierung operieren würde.
Without the approval of the Prime Minister, it is very unlikely that the Home Minister will give an order like this.
Also der eine Whistleblower hat auch ganz klar gesagt, also wenn die Premierministerin dem nicht zustimmen würde. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Innenminister Anweisungen geben würde. Und es ist ganz klar, dass hochrangige Beamte in dieser Regierung zumindest wissen, was passiert. Ich formuliere das jetzt mal ganz vorsichtig. Oder vielleicht sogar Anweisungen geben. Aber auch das ist sehr schwierig zu beweisen, weil es wieder kein Paper Trail gibt, es gibt keine Dokumente, wo irgendwelche Anweisungen aufgeschrieben werden. Die sind ja auch nicht doof. Ich meine, alle wissen, dass es vielleicht irgendwie einen E-Mail-Hack geben könnte oder irgendjemand was ausdrucken oder weiterleiten könnte. Da haben wir uns wirklich auf Whistleblower, diese beiden und auch noch weitere verlassen, die gesagt haben, mindestens müssen Leute wissen, was passiert.
Was haben euch diese Whistleblower denn zu diesem konkreten Fall, zu dem Mord an Ekramul Haq erzählt?
Die haben gesagt, das ist ein authentisches Audio von allem, was sie kennen, von allem, wie sie wissen, wie diese Operationen durchgeführt werden.
Und inwiefern ist dieser Fall denn ganz generell mittlerweile aufgeklärt?
Es wird nie eine offizielle Aufklärung geben, nicht unter dieser Regierung. Da lehne ich mich jetzt einfach mal ganz weit aus dem Fenster. Die Familie versucht seit Jahren, ich meine, das ist im Mai 2018 passiert, die versuchen immer wieder einen Gerichtsprozess zu starten, haben auch schon mit Anwälten geredet, aber die Anwälte wurden dann immer eingeschüchtert. Die Familie hat gezählt, dass dann plötzlich Rap-Einheiten vor dem Büro von den Anwälten standen, sodass die dann aus Angst nichts machen konnten. Also es wurde nie eine offizielle Klage eingereicht. Das Einzige, was wir haben, ist ein Polizeibericht, wo eben die offizielle Version von Rap gezeigt wird, nämlich das Feuergefecht mit den Drogendealern, das angebliche Feuergefecht.
Wenn es also keine Aufklärung von diesem Fall gab und nicht mal eine Ermittlung, bedeutet das, dass es auch gar keine Konsequenzen gab? Also nicht für die mutmaßlichen Täter und auch nicht für die, die dahinterstehen?
Ja, schlimmer noch, wir wissen von internen Quellen, dass die Männer, die mutmaßlich an dieser Aktion, an diesem Mord beteiligt waren, einige von denen mit höheren Posten innerhalb von Rap, ich will nicht unbedingt sagen belohnt wurden, aber auf jeden Fall, dass sie innerhalb von Rap aufgestiegen sind und dass ein Mann kurz danach, wahrscheinlich 2019, sehr kurz nach diesem Mord UN-Blauhelm-Soldat wurde, also auf eine UN-Friedensmission geschickt wurde. Wenn man mit unseren Whistleblowern, mit Insidern redet, die reden auch immer von einem Belohnungssystem. Also man wird belohnt für Dinge, die man während der Zeit bei Rap gemacht hat und wird dann auf diese sehr beliebten, sehr lukrativen UN-Missionen geschickt.
Der UN-Sicherheitsrat hat eine Friedensmission für die Zentralafrikanische Republik beschlossen. Geplant ist, knapp 12.000 Blauhelmsoldaten zu entsenden.
Die Vereinten Nationen haben die Mission im Kongo mit einem bislang einzigartigen Mandat ausgeweitet. Nach einem Beschluss des Sicherheitsrats soll eine Eingreiftruppe offensiv, also notfalls auch mit Waffengewalt, gegen die Rebellen im Osten des Landes vorgehen.
Mit dem Ende der UN-Mission in Haiti ziehen an diesem Wochenende die letzten Blauhelmsoldaten ab. Sie hatten 13 Jahre lang für politische Stabilität und ein funktionierendes Rechtssystem sorgen sollen.
Diese UN-Friedensmissionen, die wurden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges etabliert. Die Idee war, das ist ein Instrument von den Vereinten Nationen, also von der internationalen Gemeinschaft quasi gibt, um Frieden zu sichern, um Zivilisten in Kriegs- und Krisenregionen, in Bürgerkriegen zu schützen. Also wirklich, um Frieden zu bringen und um Menschenleben zu schützen.
Und das sind natürlich nicht die Einsätze und nicht die Truppen, in denen man Soldaten erwartet, die vorher mutmaßlich in Menschenrechtsverletzungen involviert waren.
Nein, und es ist auch kein Einzelfall. Also Bangladesch ist einer der größten Truppensteller von Blauhelm. Die Zahlen fluktuieren so ein bisschen jedes Jahr, aber das sind so um die 6.000 bis 7.000 Soldaten in den letzten Jahren pro Jahr gewesen. Und wir wissen, dass darunter relativ viele frühere Rap-Mitglieder waren. Also wir haben mindestens 100 gefunden in unseren Recherchen, was sich jetzt erstmal nicht nach so viel anhört. Aber wir denken, dass es nur die Spitze des Eisberges ist.
Woher wisst ihr, dass nicht nur viele Rap-Mitglieder zu UN-Friedensmissionen geschickt werden, sondern wirklich auch Personen, die an diesen mutmaßlichen Morden beteiligt waren?
Also bei solchen Recherchen muss man natürlich sehr vorsichtig vorgehen. Man kann nicht sagen, dass jeder, der bei Rap war, auch Menschenrechtsverbrechen begangen hat. Mhm. Aber solange die Regierung in Bangladesch Morde, Entführungen, Folter nicht aufdeckt, muss man eigentlich davon ausgehen, dass potenziell jeder, der bei Rap war, an solchen Aktionen beteiligt gewesen sein kann. Und da haben wir uns besonders auf 3 Offiziere fokussiert, weil die nämlich bei einer Einheit waren, die die geheimen Foltergefängnisse von Rap beaufsichtigt haben. Also 2 waren tatsächlich stellvertretende Leiter von dieser Einheit. Und da kann man, glaube ich, relativ gut sagen, dass jemand, der eine leitende Position bei einer Einheit hat, die geheime Foltergefängnisse betreibt, involviert war in Dingen, die ganz klar Menschenrechtsverbrechen sind. Und darum sind wir erstmal so vorgegangen, dass wir geguckt haben, okay, wie viele Leute von Rap finden wir und was finden wir über einzelne Soldaten. Das war eine wahnsinnig aufwendige Recherche. Also wir haben geheime Entsendelisten, also von Gruppen von Soldaten, die in diesem Fall auf eine bestimmte Mission geschickt wurden, bekommen. Wir haben Social-Media-Profile durchgeschaut. Ich meine, einen Soldaten, um nur mal so ein Beispiel zu geben, den haben wir verifiziert über sein Strava-Profil. Das ist so eine Lauf-App, wo man dann so Jogging-Routen, die man gemacht hat, teilt, um zu zeigen, wie viel man gejoggt hat. Ne? So, so eine Art Facebook für Jogging-Fans. Und da konnten wir dann sehen, dass er tatsächlich immer um das UN-Hauptquartier gejoggt ist. Also da war dann die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er für die UN da war.
Und das konntet ihr auch für die anderen nachweisen. Wie kann das dann sein, dass die Vereinten Nationen aus den Reihen von Rap rekrutieren? Werden die Leute nicht überprüft von der UN?
Was die UN macht, ist, dass sie es den Ländern, die Truppen schicken, überlässt, ihre eigenen Truppen rauszusuchen. Mhm. Also in diesem Fall überlässt man es einem autoritären Regime aus seinen Sicherheitskräften, die rauszusuchen, von denen es denkt, dass die geeignet wären. Die müssen zwar unterschreiben, dass diese Soldaten keinerlei Menschenrechtsverbrechen begangen haben, dass es keine Prozesse gegen sie gab, aber nun ja, das überprüft dann auch keiner, ob diese Selbstauskunft tatsächlich so stimmt oder nicht. Die UN überprüfen nur die ganz Hochrangigen, also so wirklich die Leiter von einer Kompanie und deren Stellvertreter. Also die UN müssen eigentlich von diesen ganzen Vorwürfen gegen Rapp auch gewusst haben. Es gab zahlreiche Reports, Veröffentlichungen von Menschenrechtsorganisationen vor Ort, aber auch von den großen internationalen wie Amnesty, Human Rights Watch. Aber spätestens 2019 gab es sogar einen Bericht von einem UN-Gremium, dem Committee Against Torture, also ein eigenes UN-Gremium, das aber unabhängig ist von externen Experten, Expertinnen bestückt, die auch vor Rapp gewarnt haben, die auch ganz klar gesagt haben, Soldaten, Soldatinnen, die Menschenrechtsverbrechen begehen, sollen nicht auf Friedensmissionen gehen, die gesagt haben, die UN muss Bangladesch helfen, anders Soldaten auszusuchen, sonst kann das ganze System so nicht weitergehen. Das heißt, die UN müssen allerspätestens da gewusst haben, was passiert. Und unsere Recherchen haben gezeigt, auch nach 2019 wurden trotzdem Soldaten von Rapp entsandt.
Habt ihr denn die bengalische Regierung damit konfrontiert, dass sie trotz des UN-Berichts und der Warnung vor der Rapp diese Soldaten trotzdem entsenden?
Also bei unserer ersten Recherche, da haben wir eine Antwort von der Regierung gekriegt, die gesagt haben, dass das alles Lügen sind und das würde alles nicht stimmen und die DW würde sehr einseitig berichten. Auf unsere Fragen bei der zweiten Investigation, also wirklich zur UN, haben sie gar nicht geantwortet.
Könnte man dann nicht, wenn man weiß, wie schwierig die politische Lage in Bangladesch ist, einfach keine Soldaten aus Bangladesch annehmen?
Das könnte man natürlich machen, aber das wäre natürlich ein großer politischer Eklat. Wir haben mit einem ehemaligen UN-Mitarbeiter gesprochen.
My name is Andrew Gilmore. I was the UN Assistant Secretary General for Human Rights from 2016 to 2019.
Der hat von einem Beispiel geredet, wollte uns aber zumindest nicht on the record sagen, welches Land.
We have tried that in countries. And they played really, really hard ball. And one country that was really important literally said, okay, we're going to pull out altogether.
Und dann, so erzählt er es, musste der UN-Generalsekretär in das Land fahren und sich entschuldigen. Sonst wären 4 Blauhelm-Missionen zusammengebrochen. Und eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist, die Soldaten aus Bangladesch sind sehr beliebt, weil die sind sehr gut trainiert, die haben Erfahrung in Krisenregionen. Die sind nicht in Skandale vor Ort verwickelt worden. Also es gibt ja, wenn man sich Blauhelm-Missionen anguckt, sehr viele Skandale, wo Blauhelm-Soldaten vor Ort schreckliche Dinge auch gemacht haben.
We get some really pretty useless troops and some pretty brutal ones as well.
Da waren die bengalischen Soldaten eigentlich fast nie involviert, also in Vergewaltigungen und ähnlichen Dingen. Also vor Ort benehmen die sich sehr gut, die machen das, wofür sie eingekauft werden, nämlich in sehr gefährlichen, in sehr schwierigen Situationen die Zivilisten versuchen zu schützen. Und man muss dazu sagen, es ist jetzt auch nicht so, als ob die UN wahnsinnig viele andere Soldaten zur Auswahl hat. Und das liegt auch daran, dass so in den letzten Jahren sich die westlichen Truppen, man muss natürlich vorsichtig sein, weil auch westliche Truppen natürlich auch in Einzelfällen Verbrechen begehen und begangen haben. Aber die westlichen Staaten, also Kanada, USA, fast alle europäischen Länder, die haben sich da immer mehr raus zurückgezogen aus diesen Missionen, weil die sind gefährlich. Und es ist natürlich auch schwierig, dem Wähler, der Wählerin zu erklären, warum in unserem Fall deutsche Soldaten, Soldatinnen in Mali oder in anderen Konflikten, die sehr weit weg erscheinen, in Gefahr gebracht werden und sterben. Das heißt, die westlichen Länder zahlen eher für diese Missionen und es sind dann Länder wie Bangladesch, die tatsächlich die Soldaten stellen. Das heißt, die UN, ja, die haben ein richtiges Dilemma. Also die wollen diese Missionen aufrechterhalten. Die haben jetzt nicht so den riesigen Pool an ich nenne es jetzt einfach mal ganz, ganz flapsig, guten Soldaten, aus denen sie die auswählen können. Und Das hört man auch in allen Gesprächen, die wir so mit Leuten in der UN, dass die meisten wollten nicht offiziell reden, geführt haben, die so gesagt haben, ja, wir haben aber jetzt eigentlich keine andere Wahl und wir wollen diese Mission aufrechterhalten, weil die einfach Menschenleben schützen in diesen Teilen der Welt, wo Blauhelmsoldaten stationiert sind.
Also eine echt schwierige Abwägung. Was sagen die Vereinten Nationen denn offiziell dazu?
Wir haben die natürlich auch mit unserer Recherche konfrontiert und die sagen, nein, wir haben genug Soldaten, aber haben auch ganz klar gesagt, ja, die Auswahl der Soldaten, das ist nicht unser Ding. Das machen die Länder und da müssen wir uns auf die Länder verlassen können.
Wenn wir uns jetzt nochmal genauer anschauen, wie das Rapid Action Battalion überhaupt zu dem werden konnte, was es ist. Das wurde ja ursprünglich mal mit Hilfe unter anderem von den USA und Großbritannien ins Leben gerufen. Wie stehen die denn zu den Vorwürfen gegenüber RAB?
Also Amerika und Großbritannien haben RAB viel unterstützt. Also da waren auch RAB-Mitglieder für irgendwelche Trainings in Europa. Die haben Waffen, aber natürlich auch Überwachungssoftware gekauft und wurden in dieser Überwachungssoftware trainiert. Das hat sich eigentlich so alles ab 2018 geändert, als es immer offensichtlicher war, was RAB eigentlich so macht. Also 2018, genau dieser Zeit von Akram Hacks Fall und 2021, Ende des Jahres, haben die Amerikaner RAB dann auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Also danach war ganz klar, dass die Amerikaner jetzt nicht mehr irgendwas mit RAB zu tun haben wollen und haben dabei tatsächlich auch den Fall von Akram Hack zitiert, weil es eben der erste Beweis war von dem, was RAB so tut.
Mhm. Hat das eigentlich was geändert?
Es hat erstmal was geändert, dass die Morde und Entführungen, die durch RAB begangen wurden, erstmal zurückgegangen sind, was vielleicht auch zeigt, dass, wenn man will, tatsächlich Dinge geändert werden können vor Ort. Aber dann kamen die Wahlen jetzt Anfang des Jahres.
Die Parlamentswahlen in Bangladesch.
Genau. Davor sind wieder viele Leute verschwunden. Da wurde zwar nicht unbedingt nur RAB eingesetzt, es gibt ja auch noch andere Sicherheitskräfte in Bangladesch, die sich jetzt auch nicht unbedingt nur an Recht und Ordnung halten. Also es werden immer noch Soldaten zu RAB geschickt, es werden immer noch Soldaten auf UN-Missionen geschickt. Also an dem ganzen System hat sich nichts geändert.
Und die Familie von Akram Hack muss jetzt damit klarkommen. Wie geht's denen heute?
Die Familie ist verzweifelt. Die haben immer noch keine Gerechtigkeit bekommen. Die haben immer noch nicht den Fall vor Gericht bringen können, wann auch immer sie versuchen, irgendwie sich mit Journalisten zu treffen, werden sie wieder eine Zeit lang beobachtet. Wir haben auch kurz mit der älteren Tochter von ihm reden können, die gesagt hat, ja, das ist schmerzhaft, aber mein Vater wollte, dass es uns gut geht und das versuchen wir auch. Wir versuchen das für ihn zu tun, aber die Mutter hat auch erzählt, dass die Töchter natürlich viel weinen. Sie hat natürlich auch während des Interviews geweint. Also für diese Familie geht das weiter. Es gibt keine Gerechtigkeit. Sie sehen, dass die Akteure weiter morden, foltern dürfen, dass es kaum Konsequenzen gibt. Und das macht sie natürlich verzweifelt und auch wütend.
Naomi, vielen Dank dafür, dass du uns von dieser Recherche erzählt hast.
Sehr gerne.
Naomi Konrad ist Investigativreporterin der Deutschen Welle und hat recherchiert, wie Einsatzkräfte vom Rapid Action Battalion aus Bangladesch zu UN-Friedensmissionen entsandt werden. Gemeinsam mit Arataful Islam und Birgitta Schülke von der Deutschen Welle, Tasnim Khalil vom schwedischen Investigativmedium Natural News und Lea Weinmann von der Süddeutschen Zeitung. Ihre Doku zum Thema verlinken wir euch in den Shownotes. Uns, also 11KM, findet ihr in der ARD Audiothek. Abonniert uns doch, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Viktor Weresch, Ruth-Maria Ostermann, Konrad Winkler, Jacqueline Bretschek und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Politische Entscheidungen verändern unser Leben. Mal ist uns das sofort klar, mal verstehen wir es erst hinterher. Viel später manchmal. Im Podcast Die Entscheidung geht es um die Momente, die im Nachhinein betrachtet alles verändert haben. Darum, was damals genau passiert ist und wie diese Entscheidung unser Leben bis heute prägt. Immer am Monatsanfang gibt's ein neues Thema, eine Entscheidung in 4 Folgen erklärt. Die Entscheidung findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.